Ja, ganz herzlich willkommen zum Sonntagstreff. Schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind, um heute Abend einfach nochmal zusammen auf Gottes Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben, miteinander zu singen. Wir sind in Corona-Zeiten, deshalb einfach kurz nochmal die Regeln. Abstand ist das Wichtigste. Beim Singen sollten wir die Maske aufziehen oder nur leise summen ohne Maske. Und wenn man den Abstand nicht einhalten kann, dann sollte man einfach die Maske aufziehen. Das sind so die Grundregeln, aber man muss immer wieder dran erinnern. Wir wollen auch versuchen, machen wir jetzt die ganze Zeit schon, nicht eine Stunde, sondern so etwa 45 bis 50 Minuten, sodass man auch hier gewisse Regeln einhalten von der Raumluft, vom Sitzen. Aber schön, dass wir wieder Gemeinschaft haben können, dass wir da sind miteinander. Und ich denke, das ist einfach auch was Schönes. 2. Korinther 5 ist heute Abend unser Thema, unser Text, die ersten 10 Verse. Ich lese zum Start den ersten Vers. Wir wissen ja, schreibt Paulus, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Deshalb auch das Zelt, dazu noch ein paar Worte nachher. Ich freue mich, dass der Werner mit dabei ist und uns begleitet bei den Liedern. Dann die Gabi und die Maria nehmen nachher die kleinen Kinder mit ins Programm 9+. Gibt's auch, macht Andrea, genau. Und, was habe ich noch hier stehen? Der Matthias, der legt mit mir den Text aus. Bin gespannt auf deine Auslegung nachher. Und dann haben wir ein Geburtstagskind unter uns. Jörg Roos hatte diese Woche Geburtstag. Ganz herzlichen Glückwunsch, Jörg. Ja, Gottes reichen Segen für jeden Tag im neuen Jahr. Ich denke, das ist einfach wichtig. So ein Jahr kann man oft gar nicht überschauen, auch wenn es schnell rumgeht, gell? Der nächste Geburtstag kommt, und doch ist es wichtig, jeden Tag aufs Neue Gottes Segen zu erleben. Das Geburtstagslied von Jörg singen wir nächste Woche. Ich habe die Liederbücher ausgeteilt, nochmal Corona, einfach nachher liegen lassen, und dann sind die nächste Woche wieder clean, so habe ich es gelesen. Und jetzt wollen wir zusammen singen. Gott ist da, 945. Ja, wir haben es vorher schon gehört. In unserem Bibeltext steht das Wort Zelt, in anderen Übersetzungen Hütte. Der Matthias hat gesagt, ich bringe mal ein Zelt mit. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir es zusammen aufbauen, sondern haben es vorher schon versucht. So ein Zelt aufzubauen ist gar nicht einfach, vor allem wenn die Heringe nicht halten in dem Boden hier. Aber wir haben ja hier Liederbücher und Bibeln, so dass das Ganze einigermaßen steht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gezeltet hat. Wer hat noch nie gezeltet? Ah, super. Ist ganz cool, oder? Aber, so auf Dauer ist es irgendwie nicht das Richtige, gell? Wenn man älter wird, kann man da schon mitreden und auch sonst, in der Wüste kann man auch zelten, genau. Aber bei jedem Wetter ist das so toll. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir einen Sturm hatten und dann die Stangen abgebrochen sind und zum Glück hatten wir ein Auto, wo wir flüchten konnten. In einer anderen Nacht sind wir auf unseren Luftmatratzen fast aus dem Zelt rausgeschwommen, weil es so geregnet hat. Also ein Zelt ist schon was Nettes, kann auch mal schön sein, aber irgendwo ist ein Provisorium. Kann man es auch im Winter nicht so toll vorstellen. Und hinsitzen im Zelt oder stehen geht auch nicht so gut. Wenn man jung ist, macht einem das nichts aus, aber ja, ein schönes Haus, glaube ich, hat schon Vorteile, so wie es Paulus hier auch sagt. Und ich bin froh, in einem stabilen Haus zu wohnen. Das ist zwar auch nicht ewig, so wie Paulus hier von einem ewigen Haus spricht, aber doch ein bisschen anders. Ja, wir werden noch mehr hören über Zelt und Haus und ewig und nicht ewig und vergänglich. Zelt in der Guten Nachricht und vielen anderen Übersetzungen, Hütte, die abgebrochen wird im Luther-Text, einfach etwas, was nicht bleibend ist und wo man eigentlich auch nicht bleiben will. Geschickt ist es, wenn man umherreist, wie manche in der Wüste, dann nimmt man es einfach mit ins Haus. Da kann man aber einen Wohnwagen nehmen, so wie die Holländer, das ist noch ein bisschen komfortabler. Wir wollen zusammen beten. Ja, Jesus, ich möchte jetzt einfach danken für das Zusammensein hier und dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, mit deinem Heiligen Geist, der zu uns reden will, in unsere Herzen, in unsere Situation hinein, der uns begegnen will. Danke für dein Wort, Herr. Danke, Herr, dass du uns liebst. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, bist du groß oder bist du klein oder mittendrin. Simone, hast du Lust, Bewegungen mitzumachen? Du machst das immer so gut. Die Kinder machen nicht mehr so mit, gell? Das ist das Problem. Okay. Ja, vielen Dank, Simone. Er liebt uns auch mit Maske auf, egal wie du aussiehst. Ja, das ist wunderschön. So, jetzt dürfen die Kinder in ihr eigenes Programm und wir schauen uns den Bibeltext an. Ja, man merkt, dass noch Ferien sind, gell? Zwar letzte Ferienwoche, aber sind doch manche noch im Urlaub. Wir wissen, schreibt Paulus ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was an uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen werden. Wir werden auch an dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat in uns die Voraussetzung dafür geschaffen. Er hat uns ja als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Deshalb bin ich in jeder Lage zuversichtlich. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, nicht in der Zeit des Schauens. Ich bin aber voller Zuversicht und würde am liebsten sogleich von meinem Körper getrennt und beim Herrn zu Hause sein. Wenn ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles daran, zu tun, was ihm gefällt. Ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Soweit dieser Text. Matthias wird mit der Auslegung beginnen.
Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen kann und Ihnen was erzählen kann, was mir an dem Text wichtig geworden ist. Wir haben im Text das Wort Nirvana nicht gehört, aber trotzdem können wir heute Nirvana schauen. Seien Sie gespannt. Wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, so beginnt Paulus den heutigen Abschnitt. Ein Wanderer baut in der Regel sein Zelt am Ort A ab, um es am Ort B wieder aufzubauen. Paulus war ein Wanderer und er war Zeltmacher von Beruf. Wer Ort A verlässt, kommt zumindest so schnell nicht mehr nach A zurück. Er überschreitet eine Grenze. Im Bild vom abgebrochenen Zelt spricht Paulus vom Sterben. Wir, die wir heute hier sind, sind noch nicht gestorben. Darum lautet die zentrale Frage des Textes für mich: Wie gehen wir damit um, wenn wir Grenzen erfahren? Jeder von uns macht Grenzerfahrungen auf vielfältige Art und Weise. Paul Gerhardt, der Liederdichter, der von 1607 bis 1676 gelebt hat, schreibt in der fünften Strophe des Liedes »Die güldne Sonne«: »Menschliches Wesen, was ist's gewesen? In einer Stunde geht alles zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes drein bläst. Alles in allem muss brechen und fallen. Himmel und Erden, die müssen das werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewesen.« Ich war in den vergangenen 2 Wochen wandern. 10 Kilometer vor Bad Tölz wollte ich um 12:30 eine Pause machen. Kaum auf die Bank gesetzt, wurde mir schwindelig. Ich habe es noch geschafft, mich hinzulegen, konnte aber einige Minuten lang den Kopf nicht heben. Das macht schon was mit einem, liebe Geschwister, wenn man nicht mehr so kann, wie man will. Da wird ein Prozess in Gang gesetzt, der kann 2 Tage dauern oder 2 Jahre. Nur wenn wir unsere Grenzen akzeptieren, können wir uns unseres begrenzten Lebens wieder erfreuen. Wie gehen wir damit um, wenn wir Grenzen erfahren? Wir sollen nicht hadern oder bitter sein, sondern Gott loben für seine Gnade, die uns erhält und Leben schenkt. Ja, ewiges Leben schenkt durch den Glauben an Jesus. Am nächsten Tag bin ich langsamer weitergelaufen, nicht mehr so dick angezogen und besser mit Essen und Trinken ausgestattet. Bei der Mittagspause, als der Weg abrupt durch eine Baustelle endete, habe ich einen älteren Mann kennengelernt, der gerade aus dem Haus kam. Wir kamen ins Gespräch. Wenn man von Erleben seiner Grenzen spricht, kann das ein Türöffner sein für ein Gespräch, in dessen Verlauf mir mein Gegenüber seine Krankheitsgeschichte erzählt hat, die meine Erfahrung von Leid und Not überstiegen hat. Als ich am Abend mit meinem peruanischen Freund per WhatsApp Kontakt hatte, erzählte er mir, dass er sich im März mit Corona angesteckt hatte und Gott sei Dank einen milden Krankheitsverlauf ohne Folgen hatte. Auf die Erwähnung meines erlebten Kreislaufschwäche antwortete er: Abrazos, hermano. Da Boas weiß, was es heißt. Die Übersetzung heißt: Umarmungen, Brüder. Also Bruder, Umarmungen, Bruder. In solchen Umarmungen empfangen wir Trost und gleichzeitig geben wir anderen Trost. Wir sehnen uns nach Umarmungen. Mit körperlichen Umarmungen wollen wir zurückhaltend sein in Corona-Zeiten, aber mit geistigen Umarmungen dürfen wir umso eifriger sein. Umarmungen beziehen sich auf unseren jetzigen Leib. Doch Paulus spricht von einem neuen Leib, den Gott im Himmel für uns bereithält. Das ist kein Aufgehen im Nirvana, kein sich Verflüchtigen im Nichts. Bild 1 bitte. Bei Bad Tölz gibt es einen Ort Nirvana. Wer hat ihn entdeckt? Da ist er ja. Bild 2 bitte. Ich habe den Ort Nirvana gesehen und versucht zu fotografieren. Doch auf dem Bild kann man wegen des Gegenlichts nichts von Nirvana sehen. Danke. Wenn Paulus vom neuen Leib spricht, so ist das auch keine Wiedergeburt in einem anderen alten Leib. Das ist ein von Gott geschaffener neuer Leib. Nicht leicht zu erklären jemandem, der nicht an Gott glaubt. Einmal mehr begeistert mich die Leiblichkeit in der Bibel, nicht die Leibfeindlichkeit. Gott liebt den Leib. Würde er sonst einen Leib für uns bereithalten? Auch Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen neuen Leib. Vielleicht können manche deswegen nicht an die Auferstehung Jesu glauben, weil sie sich diesen neuen Leib nicht vorstellen können. Gottes Liebe ist nicht abstrakt. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er einen neuen Leib im Himmel für uns bereithält. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 7 vom 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Das wissen wir, wenn unser Leib zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür jetzt schon seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Amen.
Ja, vielen Dank, Matthias, auch für die praktischen Erfahrungen bei einer Wanderung zum Text. Ja, wenn man so einen Text mitnimmt in der Urlaub, dann beschäftigt er einen. Und was einem so begegnet, kann man dann auch ein Stück weit mit hineinnehmen. Wir wollen singen, und zwar von der Folie, jeder Tag, jeden Tag ein Stückchen sterben. Klingt zunächst einmal fremd, aber ein ganz passendes Lied zu diesem Text. Wenn du den noch ein bisschen drehen kannst, weil ihr habt den Sonnenüber ein bisschen, ja? Ah, perfekt, ja. Ja, ich habe den Text an der Wand, habe ihn wieder auch farbig gemacht, so hilft es mir, immer zu verstehen ein bisschen, reinzukommen, auch das Thema ein bisschen zu sehen, was Paulus hier sagen will. Sind ja diesmal auch verschiedene Themen, die er anspricht. Einerseits denke ich, wir leben in zwei Welten. So drückt er es hier aus. In zwei Realitäten. Einmal leben wir auf dieser Erde, um in den Himmel zu kommen. Und irgendwie ist aber der Himmel auch schon auf der Erde. Zwei Dinge, wir merken es hier im Paulus auch, dass er ringt mit den Formulierungen, die schwierig zusammenzubringen ist, ewig, nicht ewig, zerbrechlich, vergänglich. irdisches Zelt oder Hütte, etwas Vergängliches, ein Provisorium. Und wir kennen das, wenn man älter wird, bei Krankheiten, ja, in Kriegssituationen, wenn wir in diese Welt schauen, in Beziehungen, die zerbrechen, die Zerbrechlichkeit letztlich unseres Leibes, aber auch die Verletzlichkeit unserer Seele. Und da passen diese Worte, die er hier anführt, glaube ich, ganz gut. Manches Stöhnen, manches Bedrücktsein in dieser Welt, in unserem Leben, Sorgen, Angst, ja, Vergänglichkeit und letztlich nichts Sicheres, absolut nichts Sicheres. Er unterstreicht das nochmal und schreibt, vom Herrn getrennt. Vom Herrn getrennt. Ich denke, er meint damit, dass Jesus einfach nicht mehr sichtbar unter uns ist, sichtbar unter uns lebt, so wie er es bei den Jüngern war, wo er auf der Erde war, vor 2000 Jahren. Und er nennt das auch nochmal, dass wir leben in der Zeit des Glaubens. Das heißt aber nicht, dass der Himmel keine Realität ist, dass Jesus keine Realität ist, der lebendige Jesus. Ein Haus im Himmel festgebaut statt einem Zelt soll ausdrücken, einfach die Ewigkeit ist etwas Bleibendes, etwas Verlässliches, etwas Unvergängliches, ein Leben ohne Tod. Und ich denke, das sind Dinge, wo wir uns einfach auch danach sehnen, dass etwas Bleibendes da ist, worauf wir uns verlassen können, was einfach steht. Er nennt das am Schluss auch noch Heimat, zu Hause sein, geborgen sein, angekommen sein. Das ist das, wonach er sich sehnt und wonach, ich denke, jeder Mensch sich sehnt. Und das, was dann kommen wird in der Zeit des Schauens, als etwas Sichtbares, Greifbares, wirklich dann auch Erlebbares. Und trotzdem sagt Paulus zu diesem Thema am Anfang, wir wissen. Das wissen wir. Was da kommt, was da in dieser anderen Welt ist, wir wissen, das wissen wir. Woher? Ist das nicht irgendwie anmaßend, so etwas zu sagen? Wir wissen, was kommt. Paulus sagt, Jesus kam in diese Welt zu uns und er berichtete davon. Er war aus dieser Welt, kam zu uns direkt vom Himmel, von Gott, dem Vater. Sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes am Anfang von seinem Evangelium. Und als Jesus wieder zurückging zu seinem Vater und unserem Vater, Himmelfahrt feiern wir, schickte er uns seinen Geist. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, was Paulus hier sagt. Und das Wissen ist nicht irgendwo eine Einbildung oder eine Anmaßung, sondern eine Realität. Jesus war da. Er kam vom Vater, er erzählte, wie es dort beim Vater im Himmel ist. Anzahlung als Geschäftsmann, bekommt man das öfters oder man versucht es zu bekommen, wenn man eine Ware bestellt, wenn sie der Kunde nicht gleich mitnimmt. Das ist was Angenehmes. Man hat schon mal was, man hat eine gewisse Sicherheit und letztlich ist aber auch ein Vertrauensakt. Der Kunde übergibt einen Teil seines Geldes mir, uns und ich bin verpflichtet, dann auch vollständig zu liefern. Das ist eine Beziehung, die auch da wächst, eine Anzahlung. Da ist was da, was mit dem man arbeiten kann, da ist was da, was real ist. Und so schreibt es hier, als Anzahlung haben wir Gottes Geist. Und dann schreibt er noch mal, deshalb bin ich zuversichtlich. Deshalb bin ich zuversichtlich, weil ich diese Anzahlung wirklich in den Händen habe, weil ich mit der lebe, weil ich sie jeden Tag erlebe. Habe mich gefragt, wo kommt der Himmel in meinem Leben vor, in meinem täglichen? Ist das auch so Realität, die ständig mit mir geht? Gibt es bei mir auch so eine Sehnsucht nach Ewigkeit, wie jetzt der Paulus hier beschreibt? Und diese Sehnsucht, ich denke, das drückt er auch selber aus und sagt, das ist nicht lebensmüde zu sein. Dass man einfach nicht mehr will und jetzt nur noch wartet, dass was Besseres kommt. Und es ist auch nicht weltfremd, dass er sagt, komm, alles was hier ist, lassen wir liegen. nur noch der Himmel zählt. Und ich auch nicht schwärmerisch verklären zu sagen, nee, nur noch darauf ausgerichtet, was kommt, sondern die Sehnsucht nach der Ewigkeit ist etwas, was bei Paulus einfach auch sein Leben bestimmt. Und wenn wir nochmal diese Bilder anschauen, Zelt, Hütte, Haus, Wohnungen in der Bibel, und das war für mich interessant, von Jesus heißt es in Johannes 1, er zeltete unter uns. Er war bei uns. Oder Jesus spricht selber von Wohnungen, die er für uns im Himmel herrichtet. Hier geht's ums Haus und in Offenbarung 21, ganz am Schluss der Bibel, heißt es, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Da geht es jetzt nicht ums Haus und Wohnungen, sondern die Hütte und er wird bei ihnen wohnen. Und ich denke, das zeigt, was entscheidend ist. Ob Zelt, ob Hütte, ob Haus, ob Wohnung, entscheidend ist, nicht wo man wohnt, sondern mit wem und bei wem man wohnt. Und das ist, glaube ich, die große Perspektive der Ewigkeit, dass Gott mitten unter uns sein wird. Himmel heißt, bei Jesus zu sein, bei Gott, dem Vater zu sein und er bei uns. Und das ewig, unvergänglich, so wie er ist. Und dann kann man, glaube ich, getrost auch sagen, dass ich zu Hause zu sein, wirklich zu Hause sein, beim Herrn zu Hause sein. Es gibt Geborgenheit, es gibt Vertrautheit. Zu Hause heißt aber auch schon hier, zum Beispiel hier jetzt unter Gottes Wort zu sein, einfach zu spüren, Gott redet zu uns oder im Gebet mit ihm zu reden, er ist lebendig, das ist Realität, das ist nicht nur weit weg und irgendwann, sondern jetzt schon, so wie es Paulus sagt, durch den Heiligen Geist mitten unter uns. Und dieser Heilige Geist ist auch in jeder Situation des Lebens bei uns immer. Das gilt es zu erfahren und das gilt es einfach auch zu leben. Paulus wünscht sich zwar hier einen Übergang direkt in den Himmel. Das kann man, glaube ich, verstehen. Er hat damit gerechnet, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Und er wollte den Schritt durch den Tod abkürzen. Wäre ihm lieber, so sagt er es. Er weiß, dass der Tod auch eine harte und schwere Zeit sein kann. Und ich denke, das erleben wir auch vielfältig in unserem Umfeld. Und der Normalfall ist wirklich seither der Tod. Dieser Tod, der die Vergänglichkeit einfach nochmal ganz plastisch in unser Leben hineinbringt und zeigt. Deshalb Paulus hier so, eigentlich den Schritt hätte ich gern übergangen, ich will gern überkleidet werden, nicht in den Tod gehen. Aber auch er ging dann zunächst in den Tod und diese Phase gehört einfach auch da dazu, im Glauben leben und noch nicht im Schauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging beim letzten Vers. Wir müssen alle vor Gericht erscheinen. Luther sagt, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Puh, oder? Mir kam sofort die Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn es ums Richten geht, wenn ihr richtet andere Menschen, dann seid ihr selbst gerichtet. Oder wenn er zu jemandem was Böses sagt, dann seid ihr des Todes schuldig. Oder die Themen bezüglich der Ehe, die er sagt, schon die Gedanken, die falschen Reichen oder Habgier oder Neid, des Todes schuldig gerichtet. Oder in Matthäus 25, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern habt ihr mir nicht getan. Wenn einer durstig war, wenn einer im Gefängnis war, wenn einer Hunger hatte, wenn einer Kleidung brauchte, dann heißt es weg von mir. Und dann dieser Satz hier, oder? Denn wir müssen alle vor dem Richter stehen. Auf der anderen Seite sagt Jesus in Johannes 3, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Oder im 1. Johannesbrief, das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Dass wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Wie passt das zusammen? Ich denke, wir müssen zunächst mal sagen, das gilt. Das gilt, die Versöhnung am Kreuz genügt. Die genügt für unsere Rechtfertigung, genügt, um in den Himmel zu kommen. Die genügt, um bei Jesus zu sein. Wir werden gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Das dürfen wir hier mit diesem Satz nicht aushebeln. Und das will Paulus auch nicht. Aber er will auch sagen, es ist nicht egal, was wir tun oder was wir nicht tun oder was wir denken oder was wir reden. Das ist nicht egal. Und er schreibt dann in Vers 9, weil ich mich danach sehne, also zu Hause zu sein, setze ich aber auch alles daran zu tun, was ihm gefällt. Ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Es ist nicht egal und deshalb will er tun, was ihm gefällt. Ich denke, so bringen wir das beide auch zusammen. Das ist das, was er versucht, was er tun will bei allem, was wir auch wissen, was wir nicht hinbringen, wo wir unvollkommen sind. Das gehört auch zu dieser Zeit, in der wir im Glauben leben. Nicht um gerettet zu werden, sollen wir alles dran setzen, sondern weil wir gerettet sind. Und das Schöne ist, dass der Richter nicht irgendjemand ist, sondern der Richter ist Jesus Christus, der mich kennt sowieso, der mich durch und durch kennt und so wie es in diesem einen Lied heißt, der mich kennt und trotzdem liebt und ich füge dazu und trotzdem rettet. Offenbar werden. Schönes Wort, das Luther hier nimmt. Wir stehen vor Jesus, er kennt uns, aber er liebt uns trotzdem. Er will, dass wir mit ihm zusammen wohnen. Für mich ist das Beispiel von Petrus da ein Stück weit, der versagt hat, der Jesus verleugnet hat, der gesagt hat, mit dem habe ich nichts zu tun, noch nie gesehen, mit dem will ich auch nichts zu tun haben. Und als er vor Jesus steht, nach der Auferstehung, was sagt Jesus? Hast du mich lieb? Das ist das Gericht, das hier auch gemeint ist. Hast du mich lieb? Willst du mit mir leben? Das ist die entscheidende Frage. Und ich denke, diese Spannung auch zu so einzelne Verse zeigen uns, wie wichtig es ist, auch die ganze Bibel zu lesen, nicht nur einzelne Stellen herauszunehmen. Da kann man manchmal schon ganz in falsche Richtungen kommen. Sondern es ist wichtig, auch den Zusammenhang zu sehen, zu lesen, darauf zu schauen. Vor allem auch, was hat Jesus gesagt, was hat Jesus getan. Und wir dürfen diesen Heiligen Geist bitten, dass er uns leitet, so wie es heißt, in alle Wahrheit. Und trotzdem leben wir im Glauben, unvollendet, und das Schauen ist noch sehr begrenzt. Aber Gott, und das denke ich einfach wichtig hier auch zu sehen, Gott ist ein lebendiger Gott und es geht nicht um Beweise, um Worte, um Buchstaben letztlich im Glauben und im Leben mit Gott, sondern es geht darum, eine Beziehung zu haben zu Jesus, zu Gott, unserem Vater. Jesus legt sehr viel Wert darauf, dass es unser Vater ist, unser Papa, sagt Jesus sogar. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann denke ich auch, dass die Spannung zwischen der Zeit des Glaubens und der Zeit des Schauens auch einfach aushaltbar, weil er dabei ist, weil er uns immer wieder auch zeigt, wer er ist und weil er hier schon auf dieser Erde ein Stück weit von diesem Himmel uns zeigt. Weil ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles daran zu tun, was ihm gefällt. Ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Das ist, glaube ich, das, was er uns mitgeben will, was Paulus vorgelebt hat. Nicht perfekt, gar nicht perfekt, aber das wollte er. Dass er das, was Jesus ihm gibt, diese Heimat, dieses Versprechen, einmal bei ihm zu sein, bei ihm zu wohnen, er unter uns zu wohnen, dass das motiviert für sein Leben. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, Jesus, diese himmlische Realität, diese Welt, wo du lebst, wo du regierst, die für uns so unsichtbar ist. Und doch hast du uns einen Blick gegeben durch Jesus Christus, wer du bist und wie du bist, und hast den Weg eröffnet in diese Welt. Ich möchte einfach bitten, Herr, dass wir diese Realität sehen, dass wir in diesen Realitäten leben und dass wir einfach aus Dankbarkeit, dass du uns diesen Weg geöffnet hast durch deinen Tod am Kreuz, einfach für dich da sind, das tun, was dir gefällt, deine Liebe in unserer Welt weiterzugeben. Danke, dass du auch mit uns gehst in diese Woche. Segne du uns und behüte du uns, Herr. Amen. Ich habe nochmal ein Lied. Du sollst nicht müde werden. Das ist auch auf der Folie. Das ist jetzt nicht so direkt gedacht. Ihr sollt jetzt nicht müde werden, sondern es geht weiter. Ja, vielen Dank, Werner, fürs Begleiten. Vielen Dank, Matthias, für das Mitauslegen. Nächsten Sonntag wieder Sonntagstreff. 18 Uhr. Herzliche Einladung. Ansonsten sind noch Ferien. Letzte Woche, genießt, ihr, die Kinder sind jetzt nicht da, die Lehrer müssen schon wieder arbeiten, gell? Stundenplan und so Zeug, habe ich mir sagen lassen. Ja, ansonsten einfach eine gesegnete Woche. Ich habe hier noch eine Traueranzeige bekommen. Die Mutter von der Conny Stöckle ist verstorben. Conny Stöckle war hier bei uns als zuständig für die Kinderarbeit. Vor vielen Jahren ist er nach Japan gegangen als Missionarin. Aber ich denke, vielen wird sie einfach noch auch bekannt sein. Und ihre Mutter ist jetzt heimgegangen in diese Welt, von der wir jetzt heute auch gehört haben. Sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe? Gemeinschaftsblätter liegen noch ein paar da. Bitte mitnehmen oder vielleicht nochmal überlegen, wem man es auch mitbringen kann, der nicht da war. Und dann wollen wir uns den Segen Gottes gegenseitig zusingen mit dem Lied 893. 893, genau, wir dürfen dazu aufstehen.